Ja, da sind wir wieder beim 31. Schachtalk der Chess Tigers. Schachtalk am Sonntag. Ich freue mich, dass alle wieder dabei sind. Und wir haben wieder zwei Gesichter hier zu Gast sozusagen. Einmal ist es mein Co-Moderator Jonathan Karstadt. Hallo Johnny, einmal in die
Moin.
Kamera winken, wie immer. Sehr schön. Freue mich, dass du da bist. Und als Gast der Woche haben wir heute die Anna Blume Gide. Hallo Anna.
Ja, hi. Cool, dass ich dabei sein
Hallo.
darf.
Ja, die Anna ist die Vorsitzende der Schachjugend Schleswig-Holstein. Und in den letzten Wochen ist dein Name gefallen bei einem Thema Schach-Bundesliga. Und deswegen, oder nicht zuletzt deswegen, haben wir dich auch eingeladen. Du bist nämlich sozusagen das neue Gesicht der Schach-Bundesliga, beziehungsweise du willst der Schach-Bundesliga ein Gesicht geben auf Instagram und diversen sozialen Kanälen. Und ja, deswegen sind es mindestens mal zwei Gründe gewesen, dich einzuladen. Und für diejenigen, die dich nicht kennen, vielleicht sagst du mal ein, zwei Worte, wo du so Schach spielst und was du noch so alles machst, außer Schach zu spielen.
Oh ja, wo fange ich da jetzt an? Ja, genau. Also erstmal, ich wohne in Hamburg aktuell. Also ich bin letzten Monat erst umgezogen, habe vorher in Kiel gewohnt, da studiert, jetzt in Hamburg und ich spiele bei Tucher Haxheide, das ist in Norderstedt. Kennt der ein oder andere vielleicht aus der Frauenbundesliga, aber da spiele ich nicht so. Also ich bin nicht mehr so selber aktiv als Spielerin dabei. Aber genau, ja, ansonsten. Genau, abseits vom Schachbrett. Ich habe jetzt Lehramt studiert und fange Anfang nächsten Jahres mein Referendariat an hier in Hamburg. Deshalb bin ich auch hergezogen. Und ja, genau, im Schach. Also ja, bin halt Vorsitzende in der Schachjugend Schleswig-Holstein, mache da viel im Jugendschachbereich. Habe aber auch Training gegeben, also vor allem in meiner Zeit in Kiel. Und ja, genau, jetzt geht es mit der Bundesliga los. Also, hast eigentlich schon alles genannt.
Und Johnny, du hast bei Tura Harxheide mit dem Kopf genickt, also der Verein ist dir bekannt.
Ja klar, also ich bin ja auch Hamburger von Haus aus eigentlich und habe auch mal eine Zeit lang in Schleswig-Holstein gelebt. Das ist natürlich mit demjenigen, der das da alles vorantreibt, sozusagen ein leuchtendes Beispiel für gute Frauen- und Mädchenarbeit im Schach. Und die spielen jetzt schon seit Ewigkeiten gefühlt, zumindest Frauenbundesliga und mit einem tollen Konzept. Also ein paar, ich sag mal, Legionärinnen sind dabei, aber vor allem deutsche Spielerinnen, die dort Frauen-Bundesliga-Luft schnuppern dürfen. Und das ist sozusagen ja einfach so, wie man sich das vorstellt. Und deswegen ist das ein Verein, der immer sehr hohe Sympathiewerte, ich glaube nicht nur bei mir, sondern in der ganzen Schachrepublik hat.
Ja, also es ist ja auch, ich habe ja auch, also jetzt wohne ich ja sogar in der Nähe des Vereins, aber ich komme ja ursprünglich aus Lübeck und habe dann in Kiel gewohnt, also war eigentlich regional gar nicht so bei Tura zu verorten, aber dieser Mädchenschachförderaspekt, der hat mich da auch immer total angesprochen, auch in der Zeit, wo ich noch selber gespielt habe. Also das kann ich total bestätigen, dass das schon cool ist, wenn man nicht das einzige Mädchen im Verein ist und da irgendwie eine Mannschaft hat und zusammengefördert wird. Ja.
Die machen
Und
ja auch
was ist
immer so ganz tolle Ausflüge da. Ich sehe immer diese Ausschreibung zu diesem, glaube ich, Jugend- oder Mädchencamp auf so einem
ja, schon auf
Pferde
dem
oder
Reiterhof.
ja, genau, richtig,
Ja,
das.
und das war so cool früher. Ja, total. Ja,
Ja.
genau.
Und das
Also,
ist natürlich
ja,
was ganz
Eva macht das
Besonderes, das
total
macht
super.
kaum jemand, ne?
Ja.
Und Emily, die bei uns im Laden aushilft, die spielt ja auch bei euch in der ersten Mannschaft. Emily Rosmaid, die ist da
Ach,
ja auch immer sehr am.
die lebt bei euch im Laden. Ach, das ist ja
Ja,
witzig.
genau,
Ja,
die lebt ja
cool.
in
Die kenne
Berlin
ich ja auch schon,
und
also seit Ewigkeiten. Also, wir haben auch so irgendwie Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U14 oder sowas mal zusammen in der Mannschaft. Also kenne ich auch schon ewig. Ja. Ja,
ein kleines
witzig.
Geschäft.
Ja.
Und das sind dann so die Sachen, die man, die so die Geheimnisse sind von erfolgreicher Mädchenarbeit, dass man eben auch drumherum was bietet oder fokussiert sich schon auf das Schachspielen in Haxheide. Also warum ist das so eine Schachhochburg für Frauen und Mädchen? Was macht das aus?
Oh, ich weiß gar nicht, ob ich da so repräsentativ sprechen kann, weil ich glaube, also sieht man ja vielleicht auch daran, dass ich jetzt eher die Ehrenamtskarriere eingeschlagen habe. Ich bin jetzt nie so die große Leistungsspielerin oder die ehrgeizigste gewesen, aber ich fand es immer cool, einfach, dass man da seine Freundin hatte und dann einfach da gerne hingegangen ist, weil das gleichzeitig so einen sozialen Aspekt einfach reingebracht hat. Das ist vielleicht auch nicht allen so wichtig. Also wenn man eher zum Schachverein geht, um immer besser zu werden, dann kann man das ja auch vernachlässigen, aber ich persönlich fand das einfach immer sehr schön, dass ich da, also ich habe da bei Tura Freundinnen kennengelernt, mit denen ich bis heute gut befreundet bin. Und ja, das ist sowas, was mich einfach auch total so beim Schach hält oder auch beim Verein.
Du hast gerade gesagt, du hast jetzt mehr die Funktionärskarriere eingeschlagen. Was ist der auslösende sozusagen Funken, der sagt so, jetzt nehme ich so ein Amt an, das ja auch mit einiger Verantwortung, vor allem in so einem Flächenland wie Schleswig-Holstein, einherkommt, da sozusagen das alles so zu organisieren, dass jeder eine Möglichkeit hat zum Schachspielen. Wie macht man den Schritt innerlich, dass man sagt, da dem widme ich mich jetzt?
Also ich glaube, ich bin da total so reingewachsen quasi. Ich habe ja schon 2018 im Vorstand angefangen als Mädchenschachreferentin. Also da hat mich auch tatsächlich Eberhard gefragt, aber das war dann eher so Zufall. Also das Amt ist frei, ne? Wie es halt immer so ist irgendwie im Ehrenamt. Man hat halt einen Abend, man sucht da jemanden. Ja, Anna, willst du nicht mal? Und ich kann mir da irgendwie noch gar nichts richtig drunter vorstellen. Aber ich dachte so, ja, warum nicht? Kann man ja mal versuchen. Und dann bin ich halt dabei geblieben und dann irgendwie vor ein paar Jahren dann zweite Vorsitzende geworden und dann als erste Vorsitzende eben nachgerückt. Und wenn man da erstmal so drin ist und die Strukturen kennt und die Leute kennt, dann läuft es ja auch irgendwie. Also ja, genau. Und also es ist ja auch letztlich ein Teamjob. Also ich stehe da ja jetzt nicht alleine in der Schachjugend Schleswig-Holstein und muss alle Turniere organisieren, sondern wir sind aktuell ein ganz junges, tolles Vorstandsteam. Also ich bin da total happy. Ich glaube, in anderen Bundesländern ist das teilweise schwieriger. Also wir sind gerade ganz gut aufgestellt und ja, genau, dann läuft das auch ganz gut.
Also da sieht man,
wobei ich auch sagen muss, dass ich nächstes Jahr auch... ja, sag du sonst.
Ich glaube, es ist gerade ein bisschen tonmäßig, ein bisschen versetzt. Ich wollte dir nicht reinreden.
Okay. Ja, ich wollte nur noch sagen, dass ich auch sagen muss, dass ich nächstes Jahr auch aufhören werde, tatsächlich also als Vorsitzende zumindest. Ich werde bestimmt noch hinter den Kulissen irgendwie aktiv sein. Aber dadurch, dass ich mein Referendariat anfange, will ich da ein bisschen zurücktreten, weil es dann ja doch, als Vorsitzende ist man ja schon ein bisschen, also sehr in der Verantwortung und da weiß ich nicht, ob ich dem dann noch so gerecht werden kann, aber ja, mal schauen, was dann kommt.
Du sagtest eben oder erwähntest eben Eberhard, der dich dazu, das ist der Eberhard Schabel, der auch bei Tura Haxheide die
Kugel
in der Hand hält.
Ja.
Also der da sehr, sehr viel anscheinend dann auch nicht nur im sportlichen Bereich leistet, sondern auch dann eben die Leute gut platziert, um unsere ehrenamtliche Arbeit zu tun. Was ja manchmal fast wichtiger ist, als dass man jemanden hat, der dann Schach spielt.
Ja, genau. Ja, Eberhard war ja zum Beispiel auch mal selber Mädchenschachreferent in Schleswig-Holstein. Also bin sozusagen Nachfolgerin in dem Amt. Also,
Genau. Was mir bei euch bei der Schachjugend Schleswig-Holstein auch aufgefallen ist, ist der Instagram-Kanal. Also soziale Medien sind ja, glaube ich, auch wirklich wichtig, um eben Leute anzusprechen, um Reichweite zu bekommen, um sein Turnierprogramm bekannt zu machen. Ist das von euch so eine bewusste Entscheidung, dass ihr diese Kanäle betreibt? Machst du das selbst oder wie seid ihr da
organisiert? Ja, genau. Also das mache ich auch viel, aber also nicht alleine. Also wir machen das alle im Vorstand, wenn mal jemand bei einem Turnier dabei ist, dann versorgt die Person das eben. Aber vor allem bei der Landesmeisterschaft und bei der Deutschen Meisterschaft, weil ich da halt auch immer vor Ort war, habe ich das dann meistens gemacht und einfach, weil das auch sowas ist, was mir auch Spaß macht und also wo ich halt auch denke, man kriegt da viel zurück und ich glaube, das ist auch was viele Spielerinnen und Spieler interessiert oder auch die Eltern zu Hause. Also vor allem die Spieler freuen sich dann vielleicht, wenn sie sich da selber plötzlich auf dem Instagram-Kanal entdecken. Und das hat mich eigentlich auch so ein bisschen da motiviert, dann bei der Schachbundesliga da auch in die Richtung zu gehen. Weil ich dachte so, ach, das ist was mir Spaß macht und wo ich denke, dass ich das ganz gut hinkriege. Und könnte man quasi noch ein bisschen in andere Bereiche reingehen. Also ich finde zum Beispiel beim Deutschen Schachbund hat sich das auch zuletzt richtig verbessert. Also der Instagram-Account, der ist auch richtig gut jetzt, da kommen regelmäßig Beiträge und ich finde, das macht schon was aus, weil man auf Instagram die Leute so nebenbei erreicht, die müssen nicht extra noch eine Website aufrufen, um sich zu informieren oder so, sondern das ist so im Alltag integriert, die öffnen die App und dann wird einem halt der Schachcontent reingespült und ja, ist doch ganz cool, ein bisschen auch neue Leute zu erreichen.
Ich hatte ja früher die zweifelhafte Freude, immer bei diesen Schach-Bundesliga-Treffen mit dabei sein zu dürfen, als ich noch bei Werder Bremen gearbeitet habe. Und dort war dieses Thema der Öffentlichkeitsarbeit immer das, wo gefühlt so gar keiner irgendeine Ahnung hatte und das zwar irgendwie als wichtig empfunden wurde, aber niemand hat sich dem angenommen. Wie ist dein Gefühl? Also warten da alle, gucken da jetzt alle auf dich, dass du da jetzt den Karren aus dem Dreck ziehst, öffentlichkeitsarbeitsmäßig? Oder wie muss man sich das vorstellen? Wie ist die Zusammenarbeit mit den Vereinen, mit dem Vorstand?
Nee, also das hoffe ich jetzt nicht, dass da alle erwartungsvoll auf mich blicken. Also ich bin da ja auch nicht alleine. Der Konrad, der letzte Woche bei euch war, der macht da ja auch viel. Und Stefan Liebig, der übernimmt ja jetzt die Website hauptsächlich. Genau, also wir sind da ja schon ein Team und ja, mal schauen. Also ich gebe natürlich mein Bestes, aber also ja, mit den Vereinen bin ich auch noch mal gespannt, wie es laufen wird. Also ich muss auch ehrlich sagen, dass ich das auch noch gar nicht so richtig beantworten kann. Es war ja erst ein Spielwochenende. Ich war ja in Wolfhagen vor Ort. Aber mal schauen, wie es sich entwickelt. Also ich bin natürlich offen für alles. Also bisher lief es mit einigen Vereinen noch richtig gut. Die haben mir dann auch Fotos zugeschickt und so und fanden das auch super, dass das so ein bisschen verteilt wird. Dann repostet man meine Story und so weiter. Aber andere Vereine haben ja wiederum dann gar kein Social Media oder zumindest kein Instagram teilweise oder ja, sind auch nicht so weit vorne dabei, was jetzt Fotos machen angeht und so. Und ja, da kann man dann auch nicht so viel machen. Aber das ist ja dann auch ein bisschen das Ziel. Ich fahre ja auch dann an den Wochenenden selber zu den Spielorten hin. Dann werden die Fotos gemacht, egal ob. Also dann müssen sich die Vereine quasi nicht drum bemühen, dann kriege ich das hoffentlich hin. Und genau, ich hoffe, dass ich dann alle Teams einmal erwische im Laufe des Jahres und ja, hier dann viele Fotos haben. Mal schauen.
Mit deinem jetzigen Wohnort Hamburg hast du ja dann wahrscheinlich auch häufig Spielorte in der Nähe. Also St.
Ja,
Pauli,
genau, das
Münster,
ist total
glaube ich, an.
praktisch. Also, muss sagen, jetzt Wolfhagen, also, die haben das da super gemacht von den Spielbedingungen und so, aber die Anfahrt war echt mit Öffis war spannend. Aber ja, jetzt, wo ich in Hamburg wohne, das ist das nächste Spielwochenende fahre ich nach Berlin und sonst ist gefühlt immer was in Hamburg oder halt Bremen oder so, das ist ja auch nicht so weit. Genau, das ist ganz cool. Von Hamburg kommt man ja eh überall schnell hin, weißt du ja wahrscheinlich auch. Also, das hat schon
Klar.
Vorteile.
Ich habe ja früher in der Bundesliga gespielt, da mussten wir dann auch immer an die Orte, aber wir wurden immer an einen Ort gezwungen und also da, wo wir halt gerade gespielt haben. Aber ich denke, ein Spielort ist eigentlich mindestens immer im Norden, wie du gesagt hast, Bremen.
Ja.
Früher war es vielleicht auch noch Kiel, aber die sind jetzt ja irgendwie raus. Vielleicht auch mal Kirchweih und so, die sind ja auch recht nördlich alle.
Ja, stimmt. Ja.
Da gibt es ja auch eine ganze Menge. Wobei natürlich so Millerntor oder Weserstadion vielleicht, ja, also sind schon so die Highlights sind, ne?
Ja,
Aber
ist dann auch sehenswert, das stimmt.
hast du
Ja.
auch so fotografische Erfahrungen, sag ich mal? Also wenn du sagst, du willst, weil Instagram ist ja tatsächlich sehr auf Bilder bezogen
Ja.
und
Also
Schachfotos ist ja,
jetzt nicht
Schachfotos zu machen, ist ja
professionell.
auch nicht so
Also
einfach.
ja, ich gebe mein Bestes. Ich habe jetzt keine Fotografin-Ausbildung, aber ich hoffe, dass es halbwegs geht. Ich versuche immer. Also ich habe eine Kamera, ich versuche, dass die Qualität halbwegs gut ist und war mit den letzten Ergebnissen jetzt eigentlich ganz zufrieden. Ich hoffe, dass ihr das auch so seht. Aber ja.
Ja, ich finde es schon toll, dass es überhaupt einen Instagram-Kanal gibt. Was ich nicht verstehe, ist, dass es keine Live-Übertragung gibt, die zentral gesteuert wird von der Bundesliga. Also es gibt immer wieder mal Streams von einzelnen Vereinen.
So, auf
Gerade
Twitch.
Viernheim
Ja.
zum Beispiel macht da viel, ne? Und auch, ich glaube, auch mal München und auch mal dies, auch mal jenes. Aber so dieser eine Kanal, zum Beispiel auf Schachdeutschland TV oder dass es einen eigenen Bundesliga-Kanal gibt, wo man echt so übergreifend verfolgen kann, so ein Bundesligaspieltag, das ja, gibt es nicht.
Ja.
Also finde ich schade.
Ja, das stimmt. Also wäre schon cool. Also nehme ich auf jeden Fall mal mit. Ich muss sagen, ich würde mich da selber jetzt auch nicht so unbedingt sehen, allein schon wegen der Spielstärke. Ich finde, da braucht man dann doch immer irgendwie einen starken Spieler, der das dann erklärt. Aber
Ja, da würde ich ein
ja, ich weiß nicht,
Fragezeichen
wie.
hintermachen. Also ich glaube zum Beispiel Katharina, die macht ja auch sehr, sehr viel. Ich weiß nicht, wie Spielstärke technisch ihr zueinander liegt, aber
Ja, die ist schon
ich
noch ein
glaube.
bisschen besser als ich, aber
Okay, ich entschuldige mich, ich weiß es ehrlich nicht. Das war jetzt keine
und hat ja auch schon viel
individuelle
Streaming-Erfahrung. Also
Ja.
ich weiß nicht, wie es bei dir streamst du ab und zu
Ja,
oder?
ich habe, also als ich bei Werder Bremen gearbeitet habe, das Erste, was ich eingeführt habe, ist, dass wir von jedem Wochenende, egal wo wir waren, Live-Übertragung gemacht haben. Also da hat Werder mal, solange ich da gearbeitet habe, immer gestreamt und live kommentiert. Und da hatten wir unseren eigenen Twitch-Kanal und damals gab es noch Chess24, die gibt es ja inzwischen gar nicht mehr. Ja, okay. Ich weiß nicht, was die da unten schreiben. Ich lese es mir gleich durch.
Ich muss auf
und da haben wir das immer gemacht.
Gezogen.
Genau, und ich glaube, das ist auch eigentlich recht günstig zu haben, ne? So eine Live-Übertragung. Ich meine, da gibt es vielleicht sogar Streamer, die das für relativ wenig machen würden, weil sie dadurch Reichweite bekommen.
Ja.
Und genau, also das.
Ich glaube auch, die Kosten werden immer. Ja, die werden immer angebracht, aber ich glaube nicht, dass das wirklich. Also ich glaube auch, dass das Leute freiwillig machen würden. Ja. Lass uns hier mal ein paar Kommentare anzeigen. Also wir haben erstmal den Thomas, der sich freut, dass es uns gibt. Das ist schön, Thomas, auch wenn dein Bundesliga-Verein heute verloren hat. Aber
schade, der HSV hat verloren. Das ist ja so traurig, Thomas.
Ja,
Also ich sehe Thomas übrigens morgen früh um 10. Also deswegen, das können wir dann ausdiskutieren, ob das schade ist oder nicht.
Ja, jetzt gehen wir zum Schach zurück, weil beim Fußball, ich glaube, da sind wir uns alle nicht so einig hier, welcher Verein der beste ist. Der Thomas grüßt, ein anderer Thomas grüßt, nachdem er beim Chess Tiger Seminar mit Arthur Yusupov dabei war in Bad Soden. Und den Renke aus Neckarsteinach, die sind auch auf Instagram vertreten. Ja, und hier schreibt der Blumecke Podcast. Das wird dann wohl die Katharina sein, die gerade erwähnt worden ist. Also. Schöne Grüße gehen raus.
Ja, ich glaube einfach, dass das die perfekte Kombi ist, dass man also jemanden hat, also der einen Titel hat, sage ich jetzt mal, Großmeister oder IM, und jemand, der vielleicht ein bisschen näher am Zuschauer dran ist. Und ich glaube, das ist die perfekte. Zwei Großmeister sind, glaube ich, nicht so gut wie jemand, der dann vielleicht auch mal Fragen übersetzt oder Antworten übersetzt. Oder den guten Spieler wieder sozusagen ein bisschen vom Niveau her sagt, okay, bitte erklär das nochmal. Das haben jetzt die Zuschauer vielleicht nicht so verstanden. Ich glaube, das ist die perfekte Kombination aus meiner Sicht.
Ja, das stimmt. Also, ja, ich werde es auf jeden Fall mal mitnehmen. Also mal schauen, vielleicht lässt sich da ja was machen. Aber
das war jetzt die Geburtsstunde der Streaming-Karriere von Anna Blume-Gide.
Oh, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich mich da so sehe. Also ich habe ja schon ein paar Mal tatsächlich gestreamt. Ich habe sogar einmal für Katharina auf ihrem, wie war das nochmal? Ich glaube beim Berlin Open oder so, vor 2 Jahren vielleicht. Da habe ich auf ihrem Kanal mal mit dem Jasper zusammen, das ist ja mein Freund Jasper heute, weiß nicht, ob ihr den kennt, aber mit dem zusammen habe ich auf jeden Fall eine Partie da kommentiert bei ihr. Und ja, das war ja eigentlich auch so wie du sagst, also ein Titelträger und dann ich als Noob daneben, die dummen Fragen stellt. Also war schon ganz witzig, aber ich finde es auch echt anstrengend. Also man ist dann ja wirklich auch stundenlang da am Kommentieren und irgendwie die ganze Zeit auf Sendung. Also vielleicht gewöhnt man sich da irgendwann dran, aber finde es auch nicht so leicht.
Ich glaube, das ist immer anstrengend, weil du kannst nicht mal 5 Minuten abschalten oder so, weil du musst ja immer dir so viele Dinge überlegen, was hast du gesagt, was willst du sagen, ist das einigermaßen logisch, muss häufig noch auf mein Auge auf die Partien haben und so. Ich finde, das macht mega viel Spaß, weil man einfach die Möglichkeit hat, das, was ja sehr hochgestochen da auf dem Brett passiert, sozusagen vielen Leuten nahe zu bringen und da Begeisterung auszulösen, aber ich glaube, das ist immer super anstrengend. Also,
ja.
Vor allem, man muss auch die ganze Zeit reden und das ist auch irgendwann anstrengend. Genau.
Ja. Ja, wirklich. Es geht auch auf die Stimme. Also,
ja.
Kannst halt quatschen.
Ich gucke ja auf meine berühmte Liste der Themen und du, Anna, du hast gerade Berlin Open genannt. Das findet ja auch wieder statt. Also, ich weiß nicht, ob du das meintest, aber das Berlin U25 Open.
Ja, ich glaube, das war das.
Genau. Also, ja, das ist jetzt im Berliner Olympiastadion. Zusammen mit der deutschen Schach 69 Meisterschaft. Ja, übrigens auch mit Unterstützung der Chess Tigers ab dem 14.11. Also es werden noch Anmeldungen entgegengenommen. Wirst du auch vor Ort sein oder bist du eher nicht so die Turnierbesucherin, die eifrige?
Ah, mich meinst du?
Ja.
Nee, da bin ich nicht. Da ist mir Berlin doch ein bisschen weit. Also,
okay, aber Johnny, du hast für dich jetzt ja einen Katzensprung, oder?
Ja, aber ich werde nicht vor Ort sein. Also ich habe am Sonntag selber ein Spiel und ich habe am Freitag Mittag noch einen geschäftlichen Termin zwischen Berlin und Hamburg und deswegen werde ich dann direkt weiterfahren. Also ich werde leider gar nicht vor Ort sein. Aber ich bin im regen Austausch mit den Veranstaltern. Und auch für alle Nicht-U25-Leute gibt es da nämlich was. Da gibt es nämlich eine, weiß ich, die deutsche oder irgendwas, Schach 960 oder Freestyle-Meisterschaft, die über die 3 Tage verteilt stattfindet, immer wie abends, ich glaube, nach den Runden oder so. Also lohnt sich absolut. Und was die da auf die Beine stellen, das kommt ja aus einem, ist ja jemand verstorben und aus dessen Erbe sozusagen die Aktienerträge etc. werden da für dieses Preisgeld verwendet. Deswegen ist da auch richtig Kohle hinter. Und es lohnt sich absolut, da mitzuspielen. Und ich war da hatte letztes Jahr einen Stand, da war das noch nicht im Stadion, sondern in der Schule. Aber großartig. Also sollte jeder, der Zeit hat, mitmachen, und Berlin sowieso immer eine Reise wert. Aus meiner Sicht.
Und dann gibt es noch eine Veranstaltung, Anna, da können wir vielleicht auch mal drüber sprechen, der Deutsche Schulschachkongress. Da werden 200 Teilnehmer erwartet, also ich glaube 110 oder 120 normale Teilnehmer in Anführungszeichen. Dann gibt es noch die Deutsche Lehrkräftemeisterschaft und noch weitere Aktivitäten. Schulschach ist ja, denke ich mal, aus Sicht der Schachjugend auch ein wichtiges Thema, ne? Inwiefern befasst du dich damit oder hast?
Also ich glaube wahrscheinlich, gefühlt jeder, mindestens jeder zweite Schachspieler, mit dem man redet, sagt, er hat in der Schach-AG, über eine Schach-AG ist er zum Schach gekommen. Irgendwie ist es ja ein Riesending. Ich habe ja auch, bis Mitte Oktober habe ich ja tatsächlich auch noch an der Schule gearbeitet, die auch, Klaus-Groth-Schule in Kiel, die auch Goldene Schachschule ist. Also die machen da auch ganz, ganz viel mit Schulschach, haben jetzt auch Schach als Unterrichtsfach eingeführt sogar. Genau, und da habe ich eben auch so bisschen Schachpause mitgestaltet, Schach-AG, auch in den Vertretungsstunden teilweise Schach gemacht und so. Also bin darüber da auf jeden Fall auch ein bisschen reingekommen. Und ja, das ist ja was, wo man die Kinder so super begeistern kann, auch gar nicht unbedingt so auf diesen Leistungs- oder Vereinsaspekt ausgerichtet, sondern halt einfach wirklich als Spiel, was Spaß macht und wo man ein bisschen strategisch denken kann. Und ja, hier, Holger schreibt auch gerade schon einen Kommentar, das ist mein Kollege gewesen an der Klaus-Groth-Schule, der da super, super viel initiiert hat. Also er ist eigentlich dafür verantwortlich, dass es da Schach als Schulfach jetzt gibt. Der wird auch auf jeden Fall beim Schulschachkongress sein, glaube ich. Ja, genau. Also ansonsten, ja, wir versuchen natürlich auch, wir haben ja auch irgendwie Landesschulschachmeisterschaften und so. Und das ist ja auch immer eine coole Veranstaltung. Habe ich auch sehr positiv in Erinnerung aus meiner eigenen Schulzeit. Das ist irgendwie immer Spaß gemacht hat, auch einfach mal nicht in dieser Vereins- und Stress- und Leistungsatmosphäre zu spielen, sondern halt wirklich einfach mit allen möglichen, die vielleicht sonst gar nicht so viel mit Schach zu tun hatten.
Und du kannst jetzt doch an der Lehrkräftemeisterschaft mitspielen als angehende.
Ja, jetzt gerade ja leider nicht. Ich arbeite jetzt ja gerade leider nicht an der Schule. Sonst wäre ich natürlich dabei gewesen, aber schade. Ja, wenn mich noch eine Schule schnell einstellen will, dann kann ich ja vielleicht noch mitspielen.
Also, was ich auch cool finde, ist, dass der Marco Bode da wohl irgendwie eine Rolle spielt, jetzt auch beim kommenden Schulschachkongress. Johnny, hast du da was mitgekriegt oder zumindest was er so sich auf die Agenda geschrieben hat?
Ich weiß nicht genau, aber meines Wissens bin ich am Freitag selber da. Ich muss meine nächste Woche, ist, sagen wir mal vorsichtig, noch nicht komplett durchgeplant innerlich. Ich weiß, dass ich am nächsten Wochenende ein Seminar in Bad Soden in unserem Chess Tigers Trainingscenter habe. Und ich weiß, dass ich am Morgen einen geschäftlichen Termin irgendwo im Nirgendwo habe. Und ich glaube, am Abend bin ich dann bei diesem Schulschachkongress, weil da zum Beispiel Marco auch am Start ist und ich mich da mit ein paar Leuten treffe. Genau, und der redet, glaube ich, über sein Projekt dort, Schach macht schlau, was er ja zusammen mit Chessbase in Bremen initiiert hat, wo sozusagen, kurz gesagt, Lehrkräfte zusammen mit den Kindern Schach lernen, anhand eines von Björnling Venus entwickelten Programms. Und das hat jetzt so gut funktioniert, dass er darüber reden kann, über die Ergebnisse und wie sie das gemacht haben. Ich glaube, in der Funktion ist er vor Ort.
Ja. Ich muss jetzt mal ein bisschen, wie heißt das, Essig in den Wein gießen, sagt man das? Dieses Schach macht schlau, dieses Motto. Ich finde das ja, ich finde, das ist großartig, was Marco Bode da macht, aber ich habe bei diesem Motto finde ich immer irgendwie, ich finde es abschreckend, weil
warum?
Schach, weil die hervorstechendste Eigenschaft von Schach, die es wertvoll macht für Kinder, ist es aus meiner Sicht nicht, dass es schlau macht. Ich weiß auch gar nicht, ob es schlau macht. Für mich ist es, sind so diese sozialen Komponenten, ne, dass jeder mit jedem spielen kann, dass man mal andere Rollen hat, weil jemand beim Schach vielleicht stärker ist, der sonst irgendwie schwächer ist. Dieses Miteinander spielen können, dieses tiefe Konzentrieren und so, das finde ich viel wertvoller als dieses, dass es intelligenter macht und dann die Leistungsfähigkeit steigert. Ich weiß nicht. Also ich
war schwer, kann das alles in ein kurzes Motto zu packen, oder? Also
wie
das ist ganz
du?
Schön viel aufgezählt. Es ist jetzt schwer, das alles in so ein kurzes Motto zu packen, oder? Also ich stimme dir ja zu in allem, was du sagst, aber.
Ich habe mal vorgeschlagen, Schach verbindet.
Ja, ist auch schön.
Also ich war bei dieser Eröffnungsfeier der Deutschen Meisterschaft, wo die Münchner Schachstiftung ihre Tätigkeit dargestellt haben, was die alles so machen. Da haben die eine Umfrage unter ukrainischen Flüchtlingskindern präsentiert, wo die gefragt wurden, was ist euer liebstes Hobby? Und da war die überwiegende Mehrheit hat Schach gesagt. Und wenn man also Schach in Flüchtlingsunterkünften, dann kann man sagen, Schach verbindet, Schach integriert, dies und das. In anderen Zusammenhängen vielleicht Schach ist Gleichberechtigung oder wie auch immer. Aber das dann im Schulkontext, also wenn man das Ziel hat, es in die Schule zu tun, zu sagen, Schach macht schlau, weil irgendwie, also ich finde jetzt Intelligenz und schlau sein ist auch nicht das Gleiche, dann Schach macht schlau sehr knackig zu formulieren, ergibt schon Sinn, weil zumindest aus meiner Erfahrung heraus ist es schon so, dass Leute, die Schach spielen, also gewisse Fähigkeiten entwickeln, die das Lernen einfacher machen, die sozusagen die Auffassungsgabe schneller machen. Hat bei mir leider nicht geklappt, aber ich kenne Leute, bei denen das aber. Und deswegen, genau, ich fand das eigentlich immer recht gut, weil es halt aufs Thema passt. Und ja, man muss ja Gelder einsammeln bei irgendwelchen Behörden und so weiter und so fort. Und wenn man da zu viele Pirouetten dreht, um das zu erklären und Schach macht schlau ist, da versteht jeder direkt, was gemeint ist und jeder assoziiert das auch irgendwie damit.
Ja, hier kommen noch zwei Vorschläge rein.
Jetzt auf jeden Fall viele neue Motto-Vorschläge hier in den Kommentaren. Also,
genau. Der eine kommt von einem gewissen Jasper.
Ja, das NRW.
Ist das nicht NRW?
Ist ja langweilig. Ja.
Schach macht glücklich, ne? So weit würde ich jetzt nicht gehen.
Ja, das stimmt wohl nicht ganz.
Ja, doch, es stimmt schon, außer man verliert halt, dann ist halt doof.
Ja, Schach macht zur Hälfte glücklich. So. Ja. Okay. Ja, was haben wir denn noch? Die Jugendeuropameisterschaft in Montenegro läuft. Hast du da irgendwelche Aktien? Gibt es Jugendspieler aus Schleswig-Holstein, die teilnehmen?
Nee, leider nicht. Also ich glaube zumindest, dass da jetzt niemand von uns dabei ist. Also die Jugend-WM war ja auch vor kurzem. Da war Katharina Bräutigam, glaube ich, dabei. Und ich glaube noch irgendein Schleswig-Holsteiner. Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Aber ja, und Lisa Sigmann war ja dabei. Die zähle ich jetzt nochmal so als Halb-Schleswig-Holsteinerin. Die ist ja jetzt nach NRW gegangen, aber im Herzen ist sie bestimmt noch Schleswig-Holstein, hoffe ich. War ja lange bei uns. Aber nee, jetzt bei der Jugend-EM tatsächlich niemand von uns dabei. Nee.
Ja, der höchstgesetzte Deutsche ist der Hussein Besu. Johnny, du hast doch schon irgendwie mal mit allen Stars gespielt und mit allen Nachwuchskräften. Hast du mit dem auch schon die Klingen gekreuzt?
Ja, das war in Gütersloh vor gut 2 Jahren, glaube ich, oder vor einem Jahr. Da habe ich immer eine Zeit lang jedes Jahr so ein kleines Sparkassen-Open über 3 Runden mitgespielt. Ich kenne auch seine.
Ich habe auch, glaube ich, Jahr mitgespielt. Ist das das?
Ah, genau. Genau. Ach, ich war in dieser Schule mit diesem Halbrund da in der Mitte und da oben im Dunkeln spielen die Spitzenbretter.
Ja, ich wurde von Jasper genötigt, mal wieder ein Turnier zu spielen. Da,
ja, das da ist ja immer gut kurz und knackig sozusagen. Ne? Da muss man nicht viele Tage investieren und das ist eigentlich immer ganz super organisiert. Die Leute vor Ort sind total rührig und ich fand das immer sehr, sehr gut. Ja, Bissou ist so ein bisschen abgefallen. Ne? Der war mal so dieser, das was jetzt Christian Glöckler ist, war der mal so vor 1-2 Jahren. Und also ich habe es mir jetzt in die letzten Tage nicht mehr genau angeguckt. Ich vermute, es gibt wieder hunderte von verlorenen Elo-Punkten. Alle enttäuschen so ein bisschen. Das ist halt immer dasselbe bei diesen internationalen Meisterschaften.
Warum ist das so?
Weil in Deutschland jedes Dorfturnier, wo ein Jugendlicher gegen nur Ü60-Spieler spielt, Elo ausgewertet wird. Und teilweise diejenigen, die da aus osteuropäischen Ländern kommen, eben gar nicht so viele Elo-Auswertungen haben. Außerdem sind die für solche internationalen Wettbewerbe auch einfach ein bisschen härter sozusagen. Also die sind da wirklich drauf getrimmt, während das natürlich für Deutsche auch immer vor allem ein Erlebnis ist. Und Schach ist halt auch schön, aber sozusagen das Sightseeing ist auch nicht ganz unwichtig. Und deswegen sind das einfach andere Herangehensweisen aus meiner Sicht. Und es stechen immer mal wieder Leute hervor. Wir haben ja auch schon Titel geholt, aber das sind dann meistens Ausreißer nach oben. Ich habe mein erstes Europameisterschaft als Trainer hatte ich in Montenegro. Also das ist sehr, sehr schön, aber man beschäftigt sich auch mit vielen Dingen, die halt eigentlich gar nichts mit Schach zu tun haben. So war es zumindest zu meiner Zeit. Ich habe jetzt ein paar Jahre keine solche Turniere mehr begleitet. Aber ich finde das auch nicht schlecht. Ich kann mich erinnern, als ich Jugend-WM in Vietnam gespielt habe. Ich habe mir auch nicht so viel vorbereitet, ne? Ich bin da durch die Straßen gegangen, habe irgendwie versucht, Land und Leute kennenzulernen, am Strand und da mal auf irgendeine Beerdigung gestolpert aus Versehen, weil man halt da in den Straßen wandert und auf einmal, also das finde ich dann auch viel spannender und hat mir viel mehr gebracht, als ob jetzt eine Schachpartie mehr oder weniger gewonnen wurde. Ja, das ist zumindest fand ich interessanter und ich nehme an, viele der Jugendlichen und der mitreisenden Eltern auch.
Ja, muss man ja auch mitnehmen, wenn man schon mal irgendwie an so einem Ort ist. Da ist man ja jetzt ja auch nicht alle 2 Jahre irgendwie, dass man da mal vorbeikommt. Also kann ich auch verstehen.
Was war deine schönste Schachreise, Anna?
Boah, gute Frage. Also früher sind wir mit dem Verein immer nach Pardubice gefahren, da zu dem großen Turnier. Das habe ich auf jeden Fall sehr positiv in Erinnerung. Das war mal ganz cool. Also vor allem, weil es
Tschechien
ja auch
ist das,
so.
oder?
Ja, genau. In Tschechien. Das ist so 1 Stunde von Prag entfernt. Ist ja dann so eine Gruppenaktion und auch ein sehr entspanntes Turnier. Also irgendwie eine Runde pro Tag. Da kann man dann auch viel nebenbei machen. Irgendwie ist dann eher wie so ein Urlaub mit bisschen Schach nebenbei. Das ist dann eher so mein Ding. Nicht so schachintensiv.
Ja, was haben wir noch? Wir haben noch den Weltcup, den FIDE-Weltcup. Johnny, dein Schützling Dimitri Kollers. Ich weiß, die erste Partie hat er gewonnen. Jetzt, wie ist es denn weitergegangen? Also vielleicht erklärst du erst nochmal das Format irgendwie, dass es, worum
Ja,
es da
also
geht.
im FIDE World Cup gibt es die letzten 3 frei zu erspielenden Plätze für das Kandidatenturnier zu erspielen. Das Turnier wird im K.O.-System ausgetragen. Das bedeutet, die beiden Finalisten als auch der Gewinner des Spiels um Platz 3 qualifizieren sich fürs Kandidatenturnier. Für den World Cup selbst kann man sich über verschiedene Wege qualifizieren. Die meisten machen das über Kontinentalturniere, also in unserem Fall Europameisterschaften oder Ozeanien oder wie auch immer, je nachdem, wo man eben gerade herkommt. Und in der ersten Runde, also insgesamt nehmen 206 Leute daran teil. In der ersten Runde haben viele Leute müssen nicht spielen, weil die am weit oben gesetzten, die haben die erste Runde frei, zum Beispiel Vincent Kaimar, Weltmeister Bukesch etc. Und insgesamt haben wir, glaube ich glaube, 7 Deutsche mit dabei, von denen also Dimitri Kollers einer ist. Matthias Blühbaum und Vincent Kaimar waren die beiden Deutschen, die so eine hohe Elo haben, dass sie die erste Runde nicht spielen müssen. Und alle Deutschen sind weitergekommen, kurzum. Dimitri hatte in der ersten Runde, also einen schwächeren Gegner, der 2-2, hatte in der ersten Runde echte Probleme, kam ganz schlecht aus der Eröffnung raus, aber hat es dann noch umgebogen und hat heute auch gewonnen. Ähnliches gilt für Donchenko. Bei Frederik Svane kam der Gegner in der ersten Runde erst nicht. In der nächsten Ausgabe der Schach schreiben wir natürlich wieder darüber. Und ich weiß nicht, ob der ein oder andere vielleicht die Live-Kommentierung der FIDE gesehen hat mit Jan Gustafsson. Da gibt es eine Dame, Keti, die so ein bisschen auch durch die Partien führt. Die wird für uns von vor Ort berichten, mit Eindrücken etc. Und die hat mir geschrieben, dass der Flug einfach von Frederiks Gegner zu spät ankam. Das bedeutet, der ist gelandet, als die erste Runde gerade losging. Das bedeutet, Frederik hat nur Runde 2 gespielt, hat die auch gewonnen und ist weiter. Und am kritischsten war es bei Niklas Hushenbeet, der gegen einen früheren Franzosen, jetzt Algerier, gespielt hat. Erste Partie Remis, zweite zum Glück gewonnen und damit sind alle Deutschen weiter.
Das Lustigste fand ich die Szene, als der Jan Gustafsson mitten im Stream nach unten irgendwie gerutscht ist, weil sein Stuhl wohl von selber angefangen hat, den Geist aufzugeben oder runterzurutschen.
Ja, er hat zum Abschluss der Kommentierung heute auch allen gedankt, außer seinem Stuhl.
Sehr schön. Ja. Verfolgst du
Ist
das,
das
Anna,
also,
auch?
ja, die Ergebnisse hatte ich vorhin einmal, da hatte ich vorhin einmal reingeschaut, aber wie ist es jetzt mit der nächsten Runde? Habt ihr das im Blick, gegen wen es da dann jetzt geht für die Deutschen? Weil das ist ja wahrscheinlich auch erst in ein paar Tagen, oder?
Übermorgen, ja. Also, weil morgen, es gibt
Übermorgen, ja.
insgesamt 20
Das müsste
Duelle,
ja
die
dann
ins
noch
Tiebreak
ergeben
gehen.
sein, ja.
Genau. Also, und da sind zum Glück kein Deutscher mit dabei, aber die finden halt morgen statt. Ich habe es jetzt nicht ganz genau verfolgt. Wie gesagt, das, was ich immer im Sinn habe, ist, dass wenn alle Deutschen sich weiterqualifizieren, Dimitri gegen Vincent in Runde 3 spielt. Das geht nicht aus dem Kopf. Ich glaube, Dimitri muss gegen einen indischen GM Pranev oder Pranesh in der nächsten Runde spielen. Bei den anderen habe ich es mir auch angeguckt, aber ich habe es schon wieder vergessen. Aber jetzt sind die meisten Deutschen sind in der nächsten Runde Außenseiter. Also Dimitri ist noch leichter Favorit, Matthias und Vincent auch. Aber ich glaube, fast jeder andere Deutsche außer Frederik, also Niklas, Rasmus und wer war Donschenko, die sind dann eher leichte Außenseiter.
Ja, ist ja K.O.-Format. Wie findet ihr das? Also im Vergleich zu einem Rundenturnier nach Schweizer System ist es ja doch mal was anderes. Vielleicht sogar spannender. Also ich finde es nicht schlecht.
Ja, also ich finde es schon zum Zuschauen irgendwie spannender. Also man kann es besser verfolgen, es ist halt ein bisschen eindeutiger, ne? Also es ist halt jemand, entweder ist er raus oder nicht raus. Man muss nicht noch irgendwelche Feinwertungsrechnungen anstellen, um rauszufinden, wer das Turnier gewinnt. Und wenn es in die Tiebreaks geht, das ist dann ja auch mit verkürzter Bedenkzeit. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht den genauen Modus, aber das ist dann ja zum Zuschauen auch noch mal ein bisschen cooler. Also so aus meiner Sicht, ne? Wenn es dann ein bisschen schneller geht, irgendwie Schnellschach oder sogar Blitzschach, macht
Ja,
schon mehr
bis hin
Spaß,
zum
das zu
Armageddon.
verfolgen. Ja, oh Gott. Ja, gut. So weit kommt es für die Deutschen hoffentlich nicht, aber ja. Mal schauen.
Ich habe mal geguckt bei Vincent Kaimer, also der genau dritte Runde gegen Dimitri Kollers, vierte Runde wäre dann gegen Andrei Essipenko, also immer vorausgesetzt, die Favoriten setzen sich durch. Fünfte Runde ge wäre gegen Maxim Vaschela Graf, also eine naja, ja, ehemaligen Top 5 der Welt, also eine große Nummer. Dann sechste Runde wäre gegen Pragnanandar. Und dann wäre Halbfinale gegen Eric Geisy. Und da wäre man ja dann schon unter den letzten vier. Mögliches Finale wäre dann gegen Gukesh. Gut, soweit muss es erstmal kommen, ne? Aber ja, muss ja
Da
schon ein
sind
paar
noch
Steine aus dem
ein
Weg
paar ganz
räumen.
gute Gegner auf dem Weg, ne? So ein,
Wer war
zwei.
nochmal in Runde 5? Das war MVL, ne? Ich war gerade kurz weg, irgendwie bei mir hat das Internet gehakt. Runde
Genau,
5 war
also
MVL,
Runde
ne?
4 Essipenko, Runde 5 MVL und dann die drei Inder hintereinander.
Ja, also ich hatte mir das angeguckt und war zu dem Schluss gekommen, dass Vincent eigentlich, wenn man das mit den anderen Brackets vergleicht, eigentlich ein relativ leichtes Programm hat, wenn man ganz ehrlich ist. Also zum Beispiel MVL ist jetzt von einem 2-7-30er, den man bekommen hat, im Moment überhaupt nicht formstark. Der ist natürlich immer gefährlich, aber jeder 2-7-30er ist immer gefährlich. Aber wenn man sich einen aussuchen könnte, würde man im Moment wahrscheinlich am ehesten MVL nehmen. Also da hat er, glaube ich, ein ganz gutes, sind alles super hart, ne? Und die sind alle wahnsinnige Schachspieler, aber einen ganz guten Lauf erwischt. Auch wenn natürlich mein Herz für Dimitri schlägt und ich hoffe, dass Dimitri Vincent ist auch okay.
Vincent wäre auch okay, wenn er sich fürs Kandidatenturnier qualifizieren würde, ne? Weißt du inzwischen eigentlich mehr in Bezug auf das Team? Weil Matthias Blüber muss ja jetzt mal sein Team zusammenstellen. Der hofft jetzt wahrscheinlich, dass der World Cup endlich vorbeigeht, damit man weiß, ob Vincent Kaimer selber spielen wird oder nicht. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass Blübaums Team davon abhängig ist, ob Kaimer mitspielt.
Ich habe keine Ahnung, also die Konversation, die ich mit ihm hatte oder den E-Mail-Austausch bezog sich nicht auf sein Team direkt. Aber ich nehme an, dass du da recht hast. Und er wird natürlich die meisten auch geheim halten. Also viele wird man sich dann irgendwann erahnen können, weil ich dann natürlich auch merke, wer weniger verfügbar wird, umso näher es dem Kandidatenturnier geht. Und ob dann weiß man schon, okay, die spielen jetzt gerade alle gar keine Turniere mehr mit. Aber der wird das auch unterm sozusagen Deckel halten. Die Frage ist auch, was macht Niklas Huschenby zum Beispiel, der ja traditionell Sekundant von Nakamura ist. Also da gibt es ja einige offene Fragen bei den deutschen Spielern. Ja, wird man dann sehen.
Gibt es eigentlich schon irgendwelche News darüber, wo das Kandidatenturnier stattfinden wird? Also ich habe mich da nicht so informiert, aber noch nicht so wirklich, oder? Ja, okay.
Ich weiß auch nicht. Also ich habe auch kein Gerücht gehört. Also habt ihr da irgendwas gehört?
Nee, deshalb frage ich ja. Also irgendwie weiß man da noch gar nichts. Aber ja, mal schauen.
Vielleicht wartet man auch da den World Cup ab. Ja? Wenn sich da irgendein Chinese oder so qualifiziert, dann kommt vielleicht China mehr ins Rennen.
Ja, oder wenn zwei Deutsche plötzlich dabei sind.
Ja, wie sieht es denn da aus beim also gut, du bist ja jetzt nicht beim Deutschen Schachbund, aber das Geld muss ja auch irgendwo herkommen.
Ja, ich glaube, die Schachjugend Schleswig-Holstein, ne? Wenn Matthias Blümer und Vincent Keimer zu uns wechseln, dann vielleicht.
Zu Kiel, ja. Das ist ja die Schulstärkste. Ja, aber das wäre natürlich schon cool.
Du bist doch auch passiv bei den Schachfreunden Wilsheimer Schnitzelhoe, oder?
Ja, ich glaube, ich bin in jedem Bundesland in irgendeinem Verein passiv mitgegangen. Okay. Aber ja, genau. Das ist natürlich einer eurer führenden Jugendvereine.
Ja, total.
Die unfassbare Arbeit.
Wir würden auf jeden Fall für eine gute Live-Übertragung sorgen dann beim Kandidatenturnier. Ja. Da muss man sich keine Sorgen machen.
Also, genau, und das Maskottchen Pingi wäre auch, glaube ich, immer mit an jedem Brett mit dabei.
Hat bestimmt schon Fotos mit Matthias Blüber und Vincent Keimers.
Ja, natürlich. Natürlich. Mit Magnus Carlsen auch in St. Pauli damals.
Ja.
Ja, das stimmt. Ja, die machen das da ganz toll, ne? Und,
total.
Die hätten sich das verdient, da die Live-Übertragung zu machen. Wir würden es auf jeden Fall. Wir haben ja schon für die FIDE ja schon mal was gemacht in Berlin damals, für World Chess, was gefühlt immer das Gleiche ist. Und genau, das wäre sicherlich eine gute Wahl.
Das wäre auf jeden Fall schön, wenn so eine Veranstaltung mal wieder in Deutschland wäre. Aber.
Ja, wäre schon cool, aber.
Ja, ich glaube, der DSB will sich jetzt oder hat sich beworben um die Seniorenweltmeisterschaft, wenn ich es richtig verstanden habe.
Dem einzigen Turnier, so? Mit dem man wirklich Geld weil man mit dem Turnier natürlich Geld verdienen kann. Es gibt ja auch immer diese Deals. Also es gibt Seniorenmeisterschaften, damit kann man Geld verdienen, und mit Jugendmeisterschaften kann man Geld verdienen. Deswegen sind zum Beispiel immer. Also legt mich jetzt nicht auf das Turnier fest. Ich glaube, die Frauen-Europameisterschaft und die nächstjährliche Jugendmeisterschaft immer am selben Ort. Nach dem Motto, wenn du die Jugend-EM oder die Jugendmeisterschaft bekommen willst, musst du dir auch dieses teure Erwachsenenturnier ans Bein binden. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber es war auf jeden Fall eine Zeit lang so. Und genau, ja. Ja, aber wäre ja schön. Wir haben viele Senioren in Deutschland, eine sehr aktive Seniorenschachszene. Wäre sehr schön, wenn das nach Deutschland kommt.
Ja, und auch an der Stelle Gratulation an den internationalen Meister. Wie heißt er? Christian Meyer, glaube ich, oder so. Ich finde gerade meine Notizen nicht, aber der hat Bronze gewonnen bei der Weltmeisterschaft in Italien, die jetzt gerade da war, die Seniorenweltmeisterschaft. Johnny, da brauchst du noch eine Weile, bis du da mitspielen darfst.
Naja, so lange jetzt ja nicht mehr, ne? Die jungen Senioren, dieser mitleidige Blick von Anna, das hat es weh getan.
Du hast es gesagt. Das ist
ich habe noch 15 Jahre, dann darf ich in der...
du klingst gerade nicht so glücklich darüber, da muss ich dann mitleidig schauen.
Ja, du musst deine Lebenszeit nochmal verdoppeln, dann darfst du da auch mitspielen. ich freue mich schon drauf. Das sind, glaube ich, ganz schöne Turniere.
Ja. Zählst schon die Jahre, bis es soweit ist, ne? Ich merke schon.
Ja. Das ist die Frage, ob man es bis dahin schafft, aber ich bin guten Mutes. Anna, was ist denn das nächste Turnier, was du mitspielst? Also hast du da irgendwelche Pläne oder hast du eine Turnierempfehlung für alle, die uns zuhören, wo du sagst, also so ein Turnier, da solltet ihr auf jeden Fall mal hinfahren. Vielleicht auch in Schleswig-Holstein.
Also ich habe jetzt selber nicht direkt irgendwas geplant. Ich will auch, ich spiele Liga eigentlich noch so ein bisschen, aber sonst irgendwie nicht so viel. Wahrscheinlich hier Ende November ist ja das Häusenstab oben. Da bin ich wahrscheinlich so zum Schulzuschauen dabei, weil Jasper da mitspielt. Vielleicht fahre ich mal vorbei. Muss ich nochmal schauen. Weil sonst, eine Empfehlung. Ich glaube, ich bin da echt nicht die richtige Ansprechpartnerin mehr. Ich bin so raus irgendwie. Also Wenn ich bei Turnieren bin, dann eigentlich immer nur irgendwie als Coach, so. Also bei der DJTM war ich ja immer irgendwie für Schleswig-Holstein dabei oder mal bei DVMs zum Zuschauen, also eher so im Jugendbereich, aber ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was so sonst in nächster Zeit ansteht. Also ihr kennt euch da bestimmt besser aus als ich.
Eusenstamm ist ja immer eine feine Sache, ne? Also das ist ein großes Turnier in so einer großen Art Sporthalle,
Ja,
ne?
also ich war da
Und
noch nie, aber ich war auch total überrascht. Das ist ja auch nur so ein Wochenende oder verlängertes Wochenende und also das ist ja echt gut besetzt dafür. Also da schon
also noch
viel
400 Leute oder sowas, ne? Das ist ein großes Turnier, ne?
ja.
Also.
Ja, und auch vorne, glaube ich. Also, vielleicht erzähle ich jetzt auch Quatsch, aber ich glaube, es ist auch relativ leistungsstark dann halt besetzt. Ja.
Immer ein paar Hängt halt
Großmeister
immer am
dabei.
Preis vor.
Ja, stimmt.
Ja, und dann die Konditionen. Ich glaube, das ist auch, also, dass die zumindest so eine Übernachtung bekommen. Ich kann mich erinnern, der leider viel zu früh verstorbene Aloysius Kvaynis aus Litauen, der hat da immer mitgespielt. Und ich kenne ihn schon seit, also, ja, also seit ich 10 bin oder so. Und der war dann immer, da gibt es eine Bar direkt neben dem Spielsaal. Und da war wirklich, also so schnell habe ich noch nie jemanden laufen. Der saß da immer an der Bar. 10 Sekunden nach Spielende, der Barmann wusste schon, macht das Bier voll. Und so, ja, das ist immer eine sehr nette Atmosphäre da. Also kann ich jedem nur empfehlen, da mitzuspielen. Immer sehr,
Ja,
sehr nett.
hast du dann irgendwie Empfehlungen für Hamburg vielleicht? Gibt es hier irgendwie coole so Tipps für kleine Turniere oder so? Also jetzt nicht so Wochenende oder so, einfach so abends irgendwie so ein Blitzschnellschachturnier oder sowas?
Also ich weiß nicht, ob es irgendwas Regelmäßiges gibt in Hamburg. Ich weiß, dass es immer mal so verschiedene Schnellturniere gibt, die einmal im Jahr stattfinden. Also ich finde die Hamburger Schnellschachmeisterschaft immer richtig gut. Das machen meistens die Schachfreunde Hamburg.
Ist die
Dann
offen?
hat der
Also
Hamburg.
darf man da auch einfach so? Ah,
Also
ja,
Ilja
cool.
Schneider ist immer dabei und das heißt immer, dass es offen ist.
Okay.
Dann hat der Hamburger SK macht immer so Oster- und Weihnachtsturnier. Jedes Jahr. Da machen die ihre 60 Leute voll. Und dann gibt es zum Beispiel Eidelstedt macht immer so ein Neujahrsturnier. Und ich glaube, das ist aber vielleicht gerade vorbeigegangen. Im September macht Lurup immer was. Das ist ein ganz kleiner, rühriger Verein. Hier in Berlin haben wir ja immer so regelmäßige Veranstaltungen. Da könnte ich dir jetzt sagen,
Ja.
Chess and Jazz, wo man jeden
Ja, ich
zweiten
dachte,
Donnerstag
sowas gibt es vielleicht auch in Hamburg. Das.
Ja, also ich glaube, dieses Schachcafé hat wieder so ein Revival. Das war früher nur noch ein
Genau.
Café, was Schachcafé hieß und wo ein vergilbtes Brett noch irgendwo in der Ecke stand. Aber jetzt habe ich gerade irgendwo gesehen, dass die da auch so ein richtiges Neujahrsschach machen, so mit allem drum und dran. Also da scheint es langsam wieder Belebung zu geben, aber über die genauen Abläufe, da kenne ich das, also weiß
Ja, das hatte ich auch gelesen. Barmbecker Schachcafé.
nicht. Ja.
Also
Direkt
das
an
scheint
der
wohl mal
S1 ist
irgendwie
das, glaube ich. Also da
richtig
muss
Rübenkamp,
man
genau,
nur
also an der S-Bahn, ja.
S-Bahn
Genau.
Rübenkamp.
Rübenkamp, ja.
Ja, da muss man vielleicht mal vorbeifahren, aber
Und
wenn
natürlich bei
irgendjemand
Pauli
St.
ist auch
Pauli
immer
gute
was
Tipps
los.
hat, wir haben auch, ja, genau, St. Pauli ist ja.
Die haben da auf
Ja,
jeden Fall.
mal schauen. Ich dachte, vielleicht gibt es da auch irgendwie so regelmäßige Schachtreffs, aber dann
Ja,
scheint es dann schon eher auf die Vereine verteilt zu sein. Ja.
der beste Verein in Hamburg ist natürlich der SK Marmsdorf. Das darf man nicht vergessen.
Ja,
Also, wenn man
klar.
also sonst sozusagen der HSK und St. Pauli, die kann man sich streiten, wer da Zweiter und Dritter ist. Aber der beste Verein ist der SK Marmsdorf. Da sind auch mindestens immer zwei Leute beim Vereinsabend. Und die haben ein ganz tolles erstes Brett in der ersten Mannschaft. Das ist sowieso der beste Typ. Und
Ja.
genau, also der SK Marmsdorf ist absolut Premium.
Sehr bodenständige Vorstellung. Ja.
Ja, das musste gesagt werden. Anna, noch
Genau.
ein ernstes Thema. Was sagst du zu Wladimir Kramnik? Da gibt es jetzt so eine Petition, wo Tausende von Leuten unterschrieben haben, dass man ihm seine Titel wegnimmt, weil er eben ja so unhaltbare Cheating-Vorwürfe geäußert hat. Und viele werfen ihm vor, dass er da den Daniel Narodnicki so stark angegangen ist, dass der sich das Leben genommen hat. Wie stehst du zu dem Thema insgesamt?
Also, ich glaube, ich bin da echt nicht so drin in dem Thema. Also, es ist was ich nie so doll verfolgt habe. Und ich weiß nicht, also ihr wisst da sicherlich mehr als ich. Ist das denn, also quasi, ist das noch eine Vermutung oder steht das fest, dass Narodnicki Selbstmord begangen hat? Weil ich finde es auch
Das
ehrlich gesagt, also ich finde es ein bisschen schwierig, so darüber zu spekulieren, weil, also Klar ist das nicht so, also es ist so oder so sehr unschön, was Kramnik gemacht hat mit diesen Vorwürfen, egal ob das zum Suizid geführt hat oder nicht. Aber wenn man nicht wirklich weiß, ob es wirklich dazu geführt hat, dann finde ich es sehr schwierig, dann so das schon so von auszugehen, wenn man es eigentlich noch gar nicht wirklich weiß. Und ich finde es von daher gerade alles noch ein bisschen vorschnell. Ich habe das Gefühl, es ist so eine Dynamik, die sich sehr verselbstständigt hat und irgendwie schon sehr, sehr entschieden ist in dem Urteil. Aber um mir da selber so ein Urteil zu erlauben, bin ich, glaube ich, einfach zu uninformiert. Also, ja, wie seht ihr das?
Johnny, bist du eingefroren oder
ja, jetzt überlegst ich müsste jetzt wieder da sein. Sorry, ich war gerade kurz weg. 5 Sekunden. Hattest du mir eine Frage gestellt?
Die Frage war, wie du das siehst.
Ja, also ich bin da also sehr bei Anna. Also A, weiß ich nicht, ob das schon feststeht, dass er sich umgebracht hat. Und auch mit, wenn es mit Deut, also es ist natürlich sehr wahrscheinlich, dass wie auch immer das zustande gekommen hat, es ihm sein Leben auf eine Art und Weise schwerer gemacht hat, also die komplett unmenschlich ist. Aber ich finde, auch wenn vielleicht mit hehreren Motiven oder mit besseren Motiven, ist das, was da gegen Kramnik passiert, von der Systematik, die dahinter steckt, ähnlich dem, was Kramnik Naroditzki unterstellt hat. Also also Naroditzki hat natürlich offensichtlich nicht betrogen, aber man kann nicht einfach sozusagen mit Halbwissen anfangen, das Leben von irgendwelchen Leuten zu zerstören. Wenn es um Mobbing im Netz geht oder Falschaussagen, Lügen, dafür gibt es Gesetze. Und die gelten in Frankreich, wo, glaube ich, Kramnik im Moment lebt, oder in der Schweiz, genauso wie in den USA. Und wenn dagegen verstoßen wurde, dann soll man ihn von mir aus verhaften. Und ich werde kein traurigerer Mensch, wenn der irgendwo dafür heftig bestraft wird. Aber jetzt sozusagen, wie gesagt, wie Anna sagte, mit einer Situation, wo man dann auch gar nicht genau weiß, was los ist, loszurennen und ihn sozusagen seiner Titel wegzunehmen, finde ich schwierig, weil wir uns lieber Gedanken darüber machen würden, wie wir vorher vielleicht eingreifen können und vorher Menschen wie Kramnik seine Grenzen aufzeigen können und ihm zeigen können, dass er in der Schachszene mit seiner Art zu kommunizieren einfach nicht mehr willkommen ist. Und wie Magnus, finde ich, sehr reflektiert gesagt hat, weil Magnus hatte erzählt, dass er im persönlichen Gespräch Naroditzki sagte, dass er ihn unterstützt, aber es nie öffentlich getan hat. Vielleicht früher öffentlich den Opfern von so einem Mobbing zur Seite springen. Und gleichzeitig glaube ich, dass wenn wir anfangen, moralische Standards an, ich sage jetzt mal, wissenschaftliche oder sportliche Leistungen anzulegen, dass wir dann sehr schnell in eine Bahn kommen, wo sozusagen nur wie in der Arena Daumen hoch, Daumen runter darüber entschieden wird, ob jemand noch seinen Titel zu erhalten kann, weil Kramnik ist definitiv nicht der einzige Weltmeister, wo man bezüglich ethischer und moralischer Standards große Fragezeichen haben kann, ob die Person für irgendwas geeignet ist.
War ich bei Kramnik auch eigentlich schon, also ich habe das halt auch nur so am Rande mitbekommen, weil ich hatte eigentlich auch schon länger das Gefühl, dass der eigentlich immer so ein bisschen belächelt wird, oder also wenn er halt Cheating-Vorwürfe gemacht hat, dass das eigentlich nicht so richtig ernst genommen wurde, weil man es halt irgendwie schon so von ihm kannte. Und ich weiß nicht, wenn jemand ständig mit sowas um sich wirft und keine Beweise hat, dann nimmt das ja niemand so richtig ernst. Also ja, dann,
ja.
Also in gewisser Weise ist das ja eigentlich schon auch schon passiert, dass das so ein bisschen, ohne dass sich da jetzt irgendwie ein Karlsen hinstellen muss und sagen muss, ich finde das Quatsch, was der Kramnik sagt, eigentlich hatte ich das Gefühl, das war eh schon so ein bisschen der Konsens, aber vielleicht ist das auch nur bei mir so angekommen.
Ja, ist dann halt vielleicht anders, wenn du selber beschuldigt bist, ne? Und wenn du ja nicht so die starke Persönlichkeit bist, sondern dich auch davon definierst, was andere von dir denken, dann kann das schon was ausrichten in dir, ne? Ohne dass ich jetzt damit sage, dass er ihm die Schuld zu geben an Naroditzkis Tod, so weit würde ich auch nicht gehen. Dafür haben wir nicht genug Beweise. Aber dass das was ausrichten kann in den Menschen, ich glaube, das ist fraglos so.
Ja, ich glaube, es ist durchaus sinnvoll, ihm auch öffentlich beiseite, weil ich glaube auch, dass das Konsens war. Aber trotzdem tut es dem Beschuldigten, glaube ich, auch gut, das öffentlich und klar vernehmbar zu hören. Weil gegen David Navarra ist ja dasselbe passiert und Navarra hat ja ganz offen gesagt, ich hatte mit ihm dann auch noch ein bisschen E-Mail-Kontakt, dass er da suizidale Gedanken hatte. Und wenn dann, also wenn wir, keine Ahnung, 1 Million Menschen haben, die das verfolgen und 900.000 denken, das ist kompletter Schwachsinn, hast du bei Narodizki trotzdem 100.000 Russen oder wen auch immer, die dann auf seine Wand schreiben oder so, du bist ja ein Cheater und du bist ja ein Versager. Und dass da vielleicht 900.000 sind, die das anders sehen, das nimmt man dann vielleicht gar nicht mehr so
Ja,
wahr.
das
Also das,
stimmt.
ich finde das ganz gruselig, aber trotzdem, wir müssen schauen, finde ich immer, dass wir zu einem System kommen, das das verhindert und nicht im Anschluss dann eine Hexenjagd machen, die der Sache dann auch nicht gerecht wird.
Ja, wahrscheinlich hätte man da einfach schon mal vorher was machen sollen. Nicht nur dieses, ach, lass den mal reden, sondern ja, das auch ernst nehmen und ja, auch schauen, wie man dagegen vorgehen kann. Was wahrscheinlich auch nicht so leicht. Ich meine, letztlich kann ja jeder seine Meinung irgendwie äußern.
Richtig. Jetzt gibt es ja dieses Verfahren vor der Fide-Ethik-Kommission, beziehungsweise ich habe jetzt neulich gelesen, dass es da noch gar nicht dort ist. Ne? Alle gehen jetzt davon aus, aber die Vorsitzende der Ethik-Kommission hat einen Brief geschrieben, in dem so sinngemäß drin steht, ja, ihr liegt noch gar nichts Offizielles vor. Da bin ich mal gespannt, ob der Fide-Präsident das, was er angekündigt hat, nämlich das Verfahren vor die Ethik-Kommission zu geben, ob das dann auch tatsächlich gemacht wird. Aber
Da muss ich
wir
noch mal einmal kurz einhaken, weil das ist zum
werden
Beispiel etwas, was ich nicht, also vielleicht bin ich da auch einfach juristisch nicht so geschult oder was auch immer. Aber der Grund, warum das dann vor die Ethikkommission oder wo auch immer, der ist doch schon vor dem Tod geschehen. Warum muss denn erst jemand sterben, dass die Leute das vor die Ethikkommission bringen? Also entweder das war vorher schon ethisch verwerflich, egal ob derjenige jetzt am Ende gestorben ist oder nicht, oder nicht. Aber die Leute müssen doch vorher handeln. Und das finde ich jetzt richtig schwach, dass man jetzt sozusagen so feigenblattmäßig dahin geht und sagt, ja, jetzt machen wir was. Also ich finde das genauso wie bei Niemann und Carlsen, wobei da zum Glück natürlich nichts derart Schlimmes passiert ist. Aber da wurde Niemann ja auch von Chess.com gesperrt, nachdem Carlsen sich beschwert hat. Also wenn Niemann gescheatet hat, dann muss er halt vorher gesperrt werden, egal ob Carlsen jetzt ihn noch zusätzlich des Cheatings beschuldigt. Also ich finde diese Vorgehensweise ganz problematisch und würde mir wünschen, dass man da früher eingreift, weil dann halt aus meiner Sicht auch solche Dinge vielleicht nicht so häufig passieren, dass sich Leute was antun. Aber das nur sozusagen, das waren wir jetzt
Ja,
gerade
besser
übrigens
spät
kurz.
als gar nicht, würde ich sagen, aber ich gebe dir recht, es ist zu spät. So, jetzt haben wir noch 2 Minuten 35, damit wir nicht die Stunde reißen. Das ist mein festes Ziel, immer unter einer Stunde zu bleiben. Anna, die letzten 2 Minuten gehören noch dir. Was willst du loswerden oder was sind deine Pläne, deine Schlussworte?
Oh Gott, das ist jetzt ein bisschen überfordernd.
Boah,
Wie ist
nicht
denn,
schlecht.
Jonathan, wie ist denn bei dir? Kommst du denn Anfang Dezember zum Bundesliga-Wochenende? Das ist ja in Berlin, Heimspiel quasi.
Sag mal Anfang Dezember, 6. bis 6. und
6.7.
7.12.
Ja.
Unwahrscheinlich.
Wie geht
Meine beiden
das?
Töchter haben am 3.12. Geburtstag. Also
Ja.
meine beiden Töchter haben am selben Tag. Die sind zwar 1 und 3, aber zumindest bei der 3, dann 4-Jährigen, wird es langsam natürlich wichtiger. Da ich
Ach
am
echt, ja, am
7.
gleichen Tag Geburtstag, aber keine Zwillinge. Ach, witzig. Ja, krass.
Das ist, also okay, jetzt schweife ich ab, wir reißen die Stunde. Das war wirklich so, meine Frau, die hat immer so eine ambulante Entbindung gemacht. Das bedeutet, die Jüngere kam um 3 Uhr nachts, und dann sind wir um 8 Uhr aus dem Krankenhaus, um 9 Uhr den Geburtstagstisch zu machen und haben dann noch Geburtstag gefeiert mit der
Ja.
damals dann 2-Jährigen. Ja, also deswegen vielleicht mal für 5 Minuten auf dem Weg nach Hamburg, aber ansonsten stehen dann meine Töchter an dem Wochenende eher im Vordergrund.
Ja, okay. Na gut,
Aber bei
das
dem
passt.
Abschlusswochenende bin ich auf jeden Fall sicherlich häufiger.
Ja, stimmt, das ist ja auch in Berlin. Ja, das ja cool. Aber vielleicht sehen wir uns dann ja am 6. Weil, also am 6. bin ich auf jeden Fall in Berlin.
Und beim Schulschachkongress bist du da dabei?
Ne? Nee, da bin ich wahrscheinlich nicht dabei.
Dann sehen wir
Ich
uns
soll
in
nur mal
Berlin.
schauen. Bist du da beim
Ja, am
Fotokongress?
Freitag.
Ach cool, ja, okay.
Wir haben vor einer halben Stunde
Spannend.
drüber geredet. Also.
Oh, das habe ich dann verpasst. Ich dachte, wir hätten nur so drüber geredet. Ist nicht, dass du gesagt hast, dass du auch da
Nur
bist,
ein
aber
Nebensatz.
ja. Ja,
Ja,
gut.
dann sehen wir uns in Berlin, genau. Also ich werde sicherlich mal
Ja.
vorbeischauen, vielleicht am 6. oder ja, am 6. fahre ich nach Hamburg. Und genau. Sonst im April.
Ja, wo wir jetzt die Stunde eh schon reißen, Johnny, die Call to Actions habe ich natürlich noch hier stehen. Also erstmal nächste Woche geht's weiter in diesem Schachtalk mit dem Michael Rütten, der vielen als Schiedsrichter bekannt oder auch als Bundesturnierdirektor. Da freuen wir uns sehr drüber. Ja, dann gibt's neue Sachen im Chess Tiger Shop. Der Schachkalender 2026 ist da. Die neue Version von Chessbase ist da, Chessbase 26. Du hast noch zwei Seminare vor dir, ne?
Genau, am kommenden Wochenende zum Thema Endspiele, die man kennen muss. Und am 13. und 14. Dezember, glaube ich, englische Eröffnung. Also alle fleißig anmelden. Ich freue mich schon sehr und habe jetzt an diesem Wochenende auch schon die Bilder vom Yusupov-Seminar gesehen und hat die Vorfreude nur noch mal gesteigert. Dort wieder 2 Tage die Leute durch den Wolf zu drehen und besser zu machen.
Genau, ansonsten findet man alles auf chess-tigers.de, auch Weihnachtsgeschenke natürlich. Und jetzt bin ich, glaube ich, wirklich am Ende. Dann, wenn niemand mehr was hat, würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank für den entspannten Talk. Ja, Anna, dir Erfolg. Weiterhin viel Erfolg. Ja. Bring die Bundesliga voran. Bring die Öffentlichkeitsarbeit voran. Ja. Ich schicke dir Bilder von Deizisau zu, wenn sie mir zugehen, und berichte und freue mich über...
Cool. Ja, also über das sowieso an alle Vereine. Also ich nehme alles, was ich kriegen kann, irgendwie an Bildern immer gerne an mich senden. Also
prima. Alles klar. Dann schönen Abend euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
So. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.